Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr gefährdet nicht nur euch, sondern auch die anderen Fahrer. Bitte unterlasst das Anfeuern von Feuerwerkskörpern.
Verstörende Szenen beim DFB-Pokalspiel Hansa Rostock gegen Hertha BSC am vergangenen Montag. Ein riesiges, brennendes Clubbanner auf der Tribüne, Leuchtraketen, die gezielt in den gegnerischen Fanblock geschossen werden. Und das Ganze, obwohl 1700 Polizisten, 300 Ordner und Spürhunde im Einsatz waren. Was tun gegen die Fankrawalle beim Fußball? Eine Frage, die zwei Tage vor dem Bundesligastart umso drängender ist. Das hat auch der DFB erkannt und macht einen überraschenden Vorschlag. Der DFB schaltet von hart auf ultra weich. Das ist das erste Thema im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Fußballverbände auf der einen, Ultras auf der anderen Seite. Je mehr Fanausschreitungen es in den vergangenen Monaten gab, desto unversöhnlicher standen sich auch diese Lager gegenüber. Im Kern geht es um die Frage, in welche Richtung sich der Fußball entwickelt. Viele Ultras sind gegen Kommerzialisierung und Show, wollen den reinen Sport und stehen deshalb dem DFB kritisch gegenüber oder auch offen feindselig. Sogar der Krieg wurde dem Verband schon erklärt. Das Image der Ultras ist auch deshalb mies. Dabei stehen sie auch für Choreografien und kreative Fangesänge. Die Ultras gibt es im Grunde auch gar nicht, sagte Sportjournalist Klaas Rehse heute Morgen bei Hielscher oder Hase.
So eine Verallgemeinerung, sozusagen alle Ultras sind gewalttätig, die kann man halt einfach nicht treffen. Weil es gibt halt auch Ultras, die sich total für kulturelle Zwecke einsetzen oder sich lokal für irgendwelche Projekte engagieren und die mit Gewalt überhaupt nichts zu tun haben.
Aus Sicht vieler organisierter Fußballfans reagiert der DFB auf Pyrotechnik und Ausschreitungen mit völlig unangebrachten, oft auch nicht nachvollziehbaren Kollektivstrafen, die nicht nur einzelne Störer, sondern auch viele Unschuldige treffen. Die Stimmung heizte sich in den letzten Monaten noch mehr auf. Die Strafen wurden härter, die Fans gereizter. Für den Sportdirektor des 1. FC Köln, Jörg Schmadtke, kann es so nicht weitergehen.
Es sieht im Moment so aus, als ob sich die Ultragruppierungen bundesweit formieren. Und da werden wir darauf Antworten finden müssen. Und da werden wir als Clubs alleine das nicht hinbekommen. Weil ich glaube auch, dass so wie der DFB aktuell vorgeht mit Bestrafungen, werden wir dieses Rad nicht stoppen, sondern da werden wir das eher noch forcieren.
Und tatsächlich gibt es jetzt kurz vor dem Ligastart anscheinend ein Umdenken beim DFB. Verbandspräsident Reinhard Grindel hat angekündigt, auf Kollektivstrafen zu verzichten. Soll heißen, bis auf Weiteres keine Blocksperren, Teilausschlüsse oder Geisterspiele mehr. Das soll den Weg für einen Dialog freimachen, so Grindel.
Weil ich in diesem Punkt den Kollektivstrafen den wesentlichen Kritikpunkt sehe, der Ultraszene. Und deswegen müssen wir einen Dialog führen, der dann glaubwürdig geschehen kann, wenn er eben unter dieser Voraussetzung geschieht, dass wir erst einmal von solchen Strafen Abstand nehmen.
Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius geht noch einen Schritt weiter. Als erster hochrangiger Politiker in Deutschland kann er sich vorstellen, Pyrotechnik in bestimmten Stadionbereichen zu erlauben, damit die Bengalos nicht mitten im Fanblock gezündet werden.
Wenn es einigen so wichtig ist, dieses Zeug in den Stadien zu zünden, dann müssen sie auch bereit sein, dafür verbindliche Absprachen zu treffen, an die sich dann auch alle halten müssen. Sonst funktioniert so etwas nicht. Und nur unter diesen ganz engen Bedingungen bin ich dazu bereit.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz sind sich die User nicht ganz einig, ob die Abschaffung der Kollektivstrafe sinnvoll wäre oder nicht. Anton Reichel meint zum Beispiel bei Facebook, super, dass der DFB es jetzt endlich begriffen hat. Dann haben die ganzen Aktionen ja doch etwas bewirkt. FCN Bunny dagegen schreibt bei kicker.de, endlich knickt der DFB vor hirnlosen Chaoten ein und stellt ihnen einen Persilschein aus. Anstatt konsequent gegen Gewalt und Straftäter vorzugehen, beugt man nun vor diesen das Haupt und sucht auch noch den Dialog mit ihnen. Dabei hat die Kuschelpolitik doch bisher schon versagt. Eine Selbstreinigung der Szene hat bisher nicht einmal im Ansatz begonnen, obwohl seit Jahren deeskaliert wird. Thomas K. schlägt auf der Seite der Welt vor, endlich kommt beim DFB an, dass Sippenhaft nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun hat. Jeder echte Fan soll sich jetzt ein Stadionticket kaufen, damit deren Präsenz noch größer wird und gleichzeitig ein Platz weniger ist für Fußballvandalisten. Holger Hoffmann meint bei Facebook, Geisterspiele lassen sich nun mal nicht vermarkten. Für die Einsicht des DFB werden die DFL und Sky schon gesorgt haben. Hier geht es nicht um Fans und Fußball, hier geht es nur um Geld. Und Egon Goldschmidt empfiehlt, alle Dumpfbacken mit Stadionverbot belegen, lebenslanges. Anständige und intelligente Fans randalieren nicht.
Was sonst noch wichtig war.
Air Berlin-Konkurrent Ryanair wittert einen Komplott. Es geht um die deutschen Staatshilfen bei der Air Berlin-Insolvenz. Ryanair glaubt, dass Bundesregierung, Air Berlin und Lufthansa gemeinsame Sachen machen, mit dem Ziel, dass Lufthansa, die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft, schuldenfrei übernehmen kann. Deswegen hat Ryanair Kartellbeschwerde eingelegt. Das Wirtschaftsministerium wehrt sich gegen den Mauschelei-Vorwurf. Staatssekretär Matthias Machnick sagte im ZDF, Air Berlin könne gar nicht von einer Gesellschaft allein geschluckt werden, das gebe das Kartellrecht gar nicht her.
Das heißt, es werden unterschiedliche Airlines am Ende Teile von Air Berlin übernehmen. Damit ist Wettbewerb gesichert. Und dass natürlich Ryanair jetzt trommelt, weil man selber in den deutschen Markt will, das ist völlig klar. Klappern gehört zum Handwerk.
Die Bundesregierung hält den Flugbetrieb bei Air Berlin gerade mit einem Notkredit von 150 Millionen Euro aufrecht, damit die Airline Zeit für Sanierungen und den möglichen Verkauf hat. Dass am Ende der Steuerzahler für die Summe aufkommen muss, glaubt Kanzlerin Angela Merkel nicht. Man habe das Ganze genau geprüft.
Dass wir nicht Zehntausende Reisende jetzt jeden Tag da irgendwo im Stich lassen, weil Benzin nicht bezahlt werden kann und die Tickets verfallen, das wäre, glaube ich, nicht angemessen gewesen. Aber wir können mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Steuerzahler das nicht bezahlen muss.
Erst kritisierte Donald Trump die rechte Gewalt in Charlottesville nicht klar, dann nach viel Empörung doch. Und jetzt ist der US-Präsident wieder auf sein erstes Statement zurückgefallen, wonach eben doch Rechte und Gegendemonstranten gleichermaßen Schuld an den schweren Ausschreitungen am vergangenen Wochenende haben.
That was a horrible day.
Das war ein schrecklicher Tag. Man hatte eine Gruppe auf der einen Seite, die war schlimm. Und man hatte eine andere Gruppe auf der anderen Seite, die war auch sehr gewalttätig. Und keiner will das sagen, aber ich spreche es hier aus.
But I'll say it right now.
Und dafür gab es Lob, und zwar vom ehemaligen Chef des Ku Klux Klans. Ansonsten hagelte es Kritik, auch aus Trumps eigener Partei. Der republikanische Senator Marco Rubio aus Florida twitterte direkt an Trumps Adresse, sie können den weißen Rassisten nicht erlauben, nur einen Teil der Schuld zu tragen. Sie unterstützen Ideen, die dieser Nation und der Welt viel Schmerz zufügen. Die Lage in Charlottesville war bei einer Demo von Rassisten eskaliert, die gegen den Abbau einer Statue von Südstaaten-General Lee protestierten. CNN meldet, dass inzwischen weitere Städte im Süden der USA solche Bürgerkriegsstatuen entfernen lassen, auch und gerade wegen der Ausschreitungen in Charlottesville. Ishtar Isik, It's Coleslaw, Mr. Wissen to Go und Alexi Bexi. Zusammen haben die vier YouTuber über 4 Millionen Follower. Auch wenn einige davon nächsten Monat noch nicht mitwählen dürfen, für die Kanzlerin eine äußerst wichtige Zielgruppe. Und deshalb hat sie sich am Mittag den Fragen der YouTuber und deren Fanbases gestellt, live und natürlich bei YouTube. Es ging um Diesel, Drogen und Bildung. YouTuber Mirko Drotschmann alias Mr. Wissen to Go hatte gehofft, Merkel ein bisschen aus der Reserve zu locken.
Wenn sie sagt, gute Frage, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, da würde ich, so, wenn sie so einsteigt, wäre schon mal gut. Oder wenn sie erstmal so, wenn sie so macht, ich fürchte, das wird nicht klappen.
Ja, hat's dann auch nicht. Bei allen Standardthemen von Abgasaffäre bis Zuwanderung war Merkel Medienprofi genug. Nur eine Frage von Alexi Bexi brachte sie dann doch kurz aus dem Konzept.
Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, ein T-Shirt zu bedrucken, was stünde für ein Spruch drauf?
Ach du lieber Gott, mein Spruch. Ich würde eine schöne Meereswelle drauf machen.
Mehr zu Merkels YouTube-Auftritt hört ihr gleich auch in der Redaktionskonferenz.
Was noch wichtig wird.
Ein Kredit bei der Bank ist gerade eine vergleichsweise günstige Sache. Ungünstig ist das Ganze, wenn man dem Finanzamt Geld schuldet. Dem sind Niedrigzinsen egal. Bei Steuernachzahlungen kassiert die Behörde seit eh und je 6% im Jahr. Ungerecht findet ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen und hat Klage eingereicht. Für ihre Steuererklärung hatte das Finanzamt über 10 Monate gebraucht und wollte dann nicht nur eine Nachzahlung, sondern eben auch saftige Zinsen. Niedrigzinsen, auch beim Finanzamt, darüber entscheidet morgen das Finanzgericht in Münster. In einem Musterverfahren. Der Haken, bei einer Rückerstattung gibt es die 6% ja ebenfalls obendrauf und die wären je nach Urteil dann auch futsch.
Und sonst in der Welt?
Barack Obama kann es immer noch. Er begeistert die Massen. Jetzt hat der Ex-US-Präsident den Twitter-Rekord für den meistgelikten Tweet aller Zeiten gebrochen. Nach den rassistischen Ausschreitungen von Charlottesville twitterte er ein Foto von sich mit Kindern unterschiedlicher Hautfarben. Dazu zitierte er den früheren südafrikanischen Präsidenten und Anti-Apartheid-Kämpfer Nelson Mandela mit den Worten: Niemand hasst von Geburt an jemanden aufgrund dessen Hautfarbe, dessen Herkunft oder dessen Religion. Innerhalb kürzester Zeit gaben User dem Tweet mehr als 3 Millionen Herzen. Ein kleines Hotel in der Schweiz hat mit einer Aufforderung ausschließlich an jüdische Gäste für Empörung gesorgt. Im Schwimmbad des Apartmenthauses in Arosa war ein Plakat angebracht. Auf dem wurden explizit jüdische Gäste aufgefordert, vor dem Schwimmen zu duschen. Sonst werde ihnen der Zutritt verweigert. Mittlerweile hat die Hausmeisterin sich für die, wie sie selbst sagt, naive Wortwahl entschuldigt. Sie habe das Schild im Auftrag der Hausbesitzer aufgehängt, nachdem ihr aufgefallen sei, dass viele der jüdischen Gäste vor dem Schwimmen nicht duschten. Die stellvertretende Außenministerin Israels sprach von einem antisemitischen Akt übelster Art und verlangte eine offizielle Entschuldigung. Das Außenministerium in Bern erklärte, es habe dem israelischen Botschafter versichert, dass die Schweiz Rassismus, Antisemitismus und jegliche Diskriminierung verurteile. Jetzt sind auch die Italiener sauer auf Touristen, die sich daneben benehmen. Ein Foto von einem Mann und einer Frau vor einer Kirche hat zu grundsätzlicher Kritik am Massentourismus geführt. Sie trägt Bikini und Flipflops, er eine Badehose. Der Schnappschuss wurde im süditalienischen Villamare aufgenommen und ist in den letzten Tagen viral gegangen. Die Zeitung Corriere della Sera schreibt, bei Facebook gäbe es hunderte solcher Fotos, auf denen sich Touristen daneben benehmen. In Spanien, vor allem auf Mallorca, gibt es seit Wochen immer wieder Proteste gegen Touristen. Ein extremer Schlachtruf dabei lautet: All tourists are bastards. Demonstranten in Barcelona sagten, sie seien nicht gegen alle Touristen, aber die Komasäufer, die seien nervig. Und dass Touris, die in Wohnungen statt in Hotels übernachten, die Mieten hochtreiben.
Wissensnachrichten.
Jetzt ist sie beschlossen, aber der Weg zur Ehe für alle, der war ziemlich mühsam. Und ein Argument, das dabei oft angebracht wurde, das war, dass es für Kinder ja nicht gut sei, bei gleichgeschlechtlichen Eltern aufzuwachsen. Sie bekämen dann ein verschobenes Bild der Geschlechter mit oder ihnen fehle der weibliche bzw. männliche Einfluss. Alles Quatsch, sagen Forscher aus den USA. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Was haben die genau untersucht?
Sie haben um die 100 Paare verglichen, je zur Hälfte homosexuelle und heterosexuelle Paare, die Kinder adoptiert hatten. Und dann haben sie sich angeschaut, wie sich diese Kinder verhalten, und zwar zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Einmal waren die Kinder zwischen 1 und 5 Jahre alt und beim zweiten Mal etwa 5 Jahre älter. Und diese Kinder haben dann verschiedene Spielzeuge zur Auswahl bekommen. Da waren neutrale Dinge dabei, zum Beispiel Bilderbuch oder Malsachen, und eher so geschlechtertypische Spielzeuge.
Lass mich raten, Autos für Jungs und Puppen für Mädchen.
Genau, also so die klassischen Stereotype. Und im Vergleich haben die Forscher mehrere Dinge herausgefunden. Zum Beispiel waren in beiden Gruppen Kinder dabei, die sich geschlechtertypisch oder untypisch verhielten. Das kam aber gleich häufig vor, egal ob ihre Eltern ein schwules, lesbisches oder heterosexuelles Paar waren. Und noch eine Erkenntnis dabei war, ob sich ein Kind eher geschlechtstypisch oder untypisch verhielt. Das hat sich eigentlich über diese 5 Jahre zwischen dem ersten und zweiten Experiment überhaupt nicht verändert. Das heißt, ein Mädchen, das mit 3 Jahren lieber mit Autos spielt, spielt auch mit 8 lieber mit Autos.
Das heißt, Kinder sind einfach von Geburt an entweder, ja, ich sag mal, eher maskulin oder eher feminin, und die Eltern, die haben eigentlich gar keinen Einfluss darauf.
Tja, das ist ja so eine der großen Fragen in der Gender-Debatte. Also zum Beispiel, warum wollen Jungs eigentlich lieber Bagger fahren und Mädchen Prinzessinnen sein? Weil es ihnen vorgelebt wird oder weil es irgendwie angeboren ist? Und dahinter steckt ja auch die Frage, sind Geschlechterrollen und Sexualität biologischer Fakt oder entstehen sie erst im sozialen Kontext? Und man muss eigentlich sagen, die eindeutige Antwort darauf gibt's nicht.
Okay, völlig genderunabhängig sind Zahnentzündungen. Die tun jedem weh und die können im schlimmsten Fall auch Gewebe und Knochen im Mund zerstören.
Schwere Zahnentzündungen lassen sich aber einfach billig und vor allem früh erkennen, glauben zumindest Pharmazeuten der Uni Würzburg, und zwar durch Kaugummis. Aber nicht irgendwelche, sondern extra dafür entwickelte Diagnose-Kaugummis.
Okay, und wie funktionieren die?
Ja, Zahnentzündungen werden ja von Bakterien ausgelöst und die aktivieren proteinabbauende Enzyme. Und diesem Kaugummi ist jetzt ein Inhaltsstoff zugesetzt, den die Bakterien auch angreifen, und dann schmeckt der Kaugummi plötzlich bitter. Das ist also so eine Art selbstgekauter Schnelltest, und das Ergebnis kann man sich dann beim Zahnarzt bestätigen lassen.
Okay, und der kann dann wirklich ernstere Komplikationen verhindern?
Ja, sowas wie Knochenschwund zum Beispiel. Jetzt wollen die Pharmazeuten ihr Kaugummi in rund 3 Jahren auf den Markt bringen und die Methode so weiterentwickeln, dass es auch andere Krankheiten aufspüren kann.
Von der Zahnfleischentzündung zu Donald Trump. Der zweifelt ja bekanntermaßen den menschengemachten Klimawandel an und will raus aus dem Pariser Klimaabkommen.
Drei Klimaforscher aus Neuseeland, Großbritannien und den USA haben deshalb eine Kampagne gestartet, den Trump Forest. Die Idee ist, weltweit einen Wald anzupflanzen und der soll in der Summe so groß wie der Bundesstaat Kentucky werden. Und der soll dann den Trump-Effekt aufs Klima wettmachen, so nennen die Aktivisten das. Also das extra CO2 aufsaugen, das durch Trumps klimafeindliche und kohlefreundliche Politik frei wird.
Hört sich gut an. Wie funktioniert das?
Jeder kann eigentlich Unterstützer werden und dann entweder lokal einen Baum pflanzen oder an eine Initiative spenden, die wiederum Bäume in Ländern pflanzt, die vom Klimawandel besonders betroffen sind, zum Beispiel Madagaskar, Haiti, Äthiopien oder Nepal. Der Trump-Wald ist im März gestartet und besteht bisher aus fast 200.000 Gewächsen. Die Organisatoren haben aber ausgerechnet, dass insgesamt 100 Milliarden Bäume nötig sind.
Vielleicht kann ja Trump noch ein paar drauflegen. Ja. Dankeschön, Jenny Rieger.
Wetter.
Der Tag geht überwiegend trocken zu Ende. Nur im Süden kann es stellenweise noch Schauer und Gewitter geben. Morgen ist es im Osten und Süden lange schön. Überall sonst gibt es dicke Wolken und von Westen her ziehen Regen und Gewitter auf. Zum Abend erreichen die dann auch die Mitte und den Osten. Maximal 20 bis 25 Grad im Westen, bis 30 Grad im Süden und Osten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.